Der Journalist und Autor Roland Gebert ist ein Mutmacher, Quer- und Vordenker. Er ist Vorsitzender des Peisnitzhauses und verbindet damit Menschen, Kulturen und Generationen. Wie er es geschafft hat, das alte Schlösschen auf der Peisnitz im Herzen von Halle Alt zu restaurieren und viele Menschen zum Mitmachen zu begeistern, das erzählt er in unserem Gespräch. Wenn dir der Name bekannt vorkommt, dann wahrscheinlich deshalb, weil ich ihn gewinnen konnte, mich zu meinem 100. Podcast zu interviewen. Das war eine spontane Idee, weil Roland auch ein begeisterter Podcast-Hörer ist. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo liebe Zukunftsbauer, heute ist wieder Mittwoch und es ist Sofa-Talk-Zeit. Heute habe ich einen Gast bei mir an meiner Seite, der kommt aus Halle. Da freue ich mich sehr, lieber Roland Gebert, dass du den Weg auf dich genommen hast, extra nach Erding zu kommen. Herzlichen Dank dafür schon mal.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. So, Roland Gebert habe ich kennengelernt, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil wir lernen uns gerade erst wirklich kennen, sondern er hat mir einen ganz wunderbaren Brief geschrieben und ein kleines Büchlein beigelegt, das Spiel des Wassers. Und dieser Brief hat mich wirklich berührt, weil er unter anderem geschrieben hat, liebe Silvia Zulkowski, ich möchte Ihnen mit meinem Büchlein, das Spiel des Wassers, ein kleines Dankeschön für Ihre wunderbaren, tiefgründigen und hoffnungsvollen Podcast-Beiträge senden. Ehrlich, das war meine allererste Fanpost und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut und da steht noch so einiges in diesem Brief, und das hat mich neugierig gemacht auf den Menschen dahinter. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja auch ein Zukunftsbauer, den brauche ich ganz dringend in meinem Podcast. Und so ist es eben, dass Roland Gebert jetzt eben bei mir sitzt. Lieber Roland, meine allererste Frage ist ganz häufig, was ist eigentlich deine Vision? Was willst du der Welt mehr oder weniger hinterlassen?
Naja, ich habe schon gemerkt, dass man kann vieles alleine machen, man kann aber auch viel, viel mehr machen, wenn man Leute um sich schart oder Leute animiert, dass sie was zusammen machen, sozusagen die Kraft der vielen. Wenn man das schafft, dann erreicht man noch mehr.
Ja.
Das war so meine Vision oder ist meine Vision.
Ja, ich habe jetzt ganz vergessen, du bist ja auch Mutmacher, Quer- und Vordenker und Autor und eben auch Journalist. Und eins deiner Werke ist eben das. Wie bist du auf deinen Weg gekommen?
Ja, gute Frage. Ich hatte einen großen Bruder, der stand immer auf der Bühne und hat Musik gemacht. Und ich so als kleiner Junge dachte immer, ach, das ist toll, da musst du eigentlich hin. Aber Musik spielen konnte ich selber. Trotz eifriger Versuche ist es nicht so richtig gelungen, so ein Instrument zu beherrschen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es der Mund, das Wort, die Schrift. Und so bin ich halt zum Schreiben gekommen und immer wieder auch sozusagen manchmal auch die Familie unterhalten mit kleinen Geschichten oder mit kleinen Witzen. Und so habe ich für mich entdeckt, dass das meine Fähigkeit ist, mein Talent.
Ich habe dieses Büchlein mit viel Vergnügen gelesen und musste ja bei jeder Geschichte echt schmunzeln. Das sind ja überall Überraschungseffekte drin. Also ich kann es nur empfehlen, das Spiel des Wassers mit diesen Kurzgeschichten, die kommt. Man darf schmunzeln, man kann runterkommen, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also auch ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt bist du ja heute mit dem Peisnitzhaus oder dem Schlösschen sehr verbunden. Und das finde ich ja auch ganz enorm. Da gab es ja eine Wegstrecke. Du hast als Autor gearbeitet, als Journalist gearbeitet, warst im Radio, das alles. Was hat dich dann bewogen zu sagen, okay, das habe ich jetzt irgendwie alles gemacht und jetzt braucht es noch was?
Ja, also Radio und Fernsehen und Autorentätigkeit ist ja eine ziemlich einsame Tätigkeit. Also man, klar, man recherchiert, man kommt mit Leuten zusammen, man hat auch ein Drehteam. Das ist alles schön, aber die meiste Zeit, was halt die Konsumenten nicht so mitbekommen, ist die Zeit, wo man alleine im Stübchen sitzt, wo man sich überlegt, wie kann die Geschichte ausgehen. Manchmal, wenn einem nichts einfällt, dann läuft man auch ein paar Runden durch den Park und irgendwann mal kommt die Idee. Und es gab so einen Moment, wo ich gedacht habe, ja, es wäre schön, wenn du noch so mehr Leute um dich hättest. Und da kam dieses Peisnitzhaus. Also es war halt einfach auf einer Saaleinsel ein verwunschenes Schlösschen, könnte man sagen, im Dornröschenschlaf, was ja, geweckt werden wollte, geküsst werden wollte. Und da war ich nicht nur ich allein, sondern es gab halt so, man kann sagen, die sieben. Wir waren da, es war eine Veranstaltungskaufmann, eine Architektin, eine Kinderprojektleiterin, ein Kaufmann, ein Rechtsanwalt, alle, wir trafen uns da irgendwie zufällig und sagten, das kann ja nicht sein, dass so ein historisches Gebäude im Schweizer Landhausstil, was ja in Mitteldeutschland nicht so häufig vorkommt, dass das jetzt hier so dem Verfall preisgegeben ist. Und so kam es dann zu dieser kleinen Gemeinschaft, die dann immer größer wurde.
Ja, du sagst es so in voller Bescheidenheit, aber wenn ich jetzt richtig weiß, bist du ja Gründungsmitglied und hast relativ schnell dann auch den Vorsitz des Ganzen übernommen und das Ganze vorangetrieben. Was hat dich da so gereizt dran, sag ich mal, deine Kraft und deine Energie reinzulegen? Weil das ist ja möglicherweise gerade am Start alles Ehrenamt mit viel Engagement, man kriegt kein Geld dafür und hat dann so ein Objekt, ich sag's mal, am Hals. Ne?
Richtig, ja. Ja, zum Anfang war es schon nicht so einfach und es gab Momente, wo ich gedacht habe, naja, bist du jetzt hier an dem rechten Ort? Aber die Rückmeldung, die ich dann bekam von den ersten Veranstaltungen, die wir gemacht haben, vor dem Haus, im Park, in den Nebengebäuden, die wir als erstes hergerichtet haben, da gab es so viel Rückmeldung, so viel Feedback auch von den Kindern, von den Jugendlichen, von den jungen Familien, die vor allen Dingen unser Haupt, ja, unsere Hauptgäste sind, dass das dann so viel Freude gemacht hat, bei Fernsehen, bei Radio, bei einer Lernsoftware oder bei einem Buchschreiben, bekommt man ja die Rückmeldung erst später, wenn überhaupt. Also manche melden sich ja nur, wenn sie was schlecht finden, aber so dieses auch mal zu sagen, gefällt mir gut, das kommt ja eher selten. Es ist so selbstverständlich, dass was gut ist. Und das habe ich dort gleich gespürt. Und das war natürlich auch so ein Antriebs, so eine Kraft, die mich dann begeistert hat, immer weiter. Von den 17 Gründungsmitgliedern sind ja inzwischen über 400 geworden. Also nicht nur ein Verein, sondern auch eine Genossenschaft habe ich mitgegründet. Und das wäre alles nicht, hätte nicht funktioniert, wenn da nicht ganz viele Menschen mitgewirkt hätten. Aber klar, es muss immer jemand vorneweg und muss manchmal auch wieder zurück und wieder vor, wie das so ist.
Wie lange ist das jetzt her? Wann habt ihr gestartet mit diesem Projekt?
Na, wir haben angefangen 2003, das sind jetzt 17 Jahre. Bei Führungen sage ich immer den Gästen, die sich das dann anschauen, was wir schon geschafft haben, sage ich immer, wir wollen jetzt aus der Pubertät rauskommen. So, endlich. Und das machen wir auch, indem wir halt immer Stück für Stück mehr erreichen. Also wir sind schon bei 4,5 Millionen, die wir Ende des Jahres verbaut haben werden und folgen nochmal 3 und dann ist es fertig.
Und das heißt, es ist über Spendengelder alles reingekommen oder naja, Regierung oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie konntet ihr starten mit diesem Projekt?
Also gestartet sind wir, indem wir einfach Geld zusammengelegt haben und haben die Nebengebäude, das war so ein Pavillon, da musste ein neues Dach drauf für 25.000, das haben wir zusammengelegt und dann war das Dach drauf. Mhm. Und so ist das dann Stück für Stück entstanden, ganz viel Eigeninitiative. Also den ganzen Rückbau, die alten Zwischendecken rausreißen, alte Mauern abreißen, neu bauen, das machen wir selber mit einer starken Baugruppe. Und ansonsten haben wir Einnahmen aus unserem Kaffee. Das war auch, denke ich, eine meiner wichtigsten Überzeugungsarbeiten der anderen Mitstreiter, zu sagen, wir müssen uns auf eigene Füße stellen. Wir können nicht an irgendeinem Spendentopf ständig hängen, sondern wir brauchen eigene Einnahmen. Und das war halt so ein Gartenlokal mit 400 Plätzen und noch ein Kaffee dazu, was halt schon viele, viele Menschen auf die Insel lockt, die natürlich auch dort verzehren, genießen, Einmietungen, Firmenveranstaltungen. Da bleibt natürlich auch Geld hängen, was dann wieder in die Sanierung fließt. Aber klar, es sind auch Spenden und wir haben auch Fördertöpfe, die einfach da sind für solche Projekte. Wir machen ja Kinder- Umweltbildungsarbeiten, wir haben ganz viele Kulturveranstaltungen. Das ist ja auch eine gemeinnützige, mehrfach gemeinnützig sind wir eigentlich. Und weil es ja auch ein Denkmal ist. Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn erstmal so eine Idee da ist, so ein Haus anzupacken, dann ist nicht gleich die vollständige Idee da, was man damit alles
Ja.
machen kann. Wie hat sich das so entwickelt? Wie ist daraus quasi eine Vision geworden?
Ja, ne, man könnte sagen, es gibt ja so im Kunstbereich gibt es die Versuch und Irrtum, die beiden nachhaltigsten Lehrer. Das kann man so spielen. Manchmal ist das auch hilfreich, aber manchmal ist es natürlich, also ganz hilfreich ist es, wenn man aus den Fehlern dann immer wieder lernt. Wir haben natürlich vieles probiert. Wir haben auch zum Anfang uns ganz viel Mühe gegeben, so eine Art Zukunftswerkstatt mit allen Beteiligten. Was könnte man, also so ein Brainstorming, was könnte denn überhaupt denkbar sein? Und da gab es natürlich schon verrückteste Ideen und manche aber auch, wo man dann nach einem Überschlafen festgestellt hat, das ist doch nicht praktikabel oder man kann nicht auf ein Landschaftsschutzgebiet kann man jetzt kein Motocross-Rennen veranstalten, als Beispiel mal. Oder man kann nicht erwarten, dass Leute kommen, die vielleicht mit Natur gar nichts im Sinn haben. Die vielleicht, es gab zum Anfang die Idee, da Proberäume zu machen für junge Bands, wo dann klar war, naja, wie kommen die Bands dahin ohne Auto und wie kommen sie auch abends wieder weg, wenn sie geprobt haben und vielleicht auch noch ein bisschen gefeiert haben. Also war das auch wieder eine Idee, die wir dann sozusagen verworfen haben. Aber dann wurde immer deutlicher, dass wo die Leute sowieso da sind, die Menschen, das ist ja auch das Neue, sich bewegen wollen, raus in die Natur, an die frische Luft. Genau, das ist ja unser Zielpublikum. Und das ist, früher hatte man immer die Sorge, naja, wenn man dann mit dem Auto nicht hinfahren, kommen da überhaupt Leute? Ganz im Gegenteil, sie kommen jetzt, weil man eben gerade nicht hinfahren kann, weil sie dann
Okay,
frei.
also das heißt, ich muss mir da so eine Brücke vorstellen, wo man
Genau.
drüber läuft und da
Richtig,
kommen dann
genau.
natürlich gerade die Spaziergänger, die
Richtig,
mit
genau.
Kindern
Ja,
und.
ja. Richtig. Ja. Fahrradfahrer, Wasserwanderer, das sind ja direkt an der Saale, die wiederum in die Elbe mündet und von Hof, also aus Bayern bzw. Franken, muss man ja unbedingt sagen.
Man muss sich sein, gell?
Genau, da kommen halt schon ganz viele und wir sind auch seit 2 Jahren, 3 Jahren am Martin-Luther-Pilgerweg. Weil Martin Luther gab es ja das Jubiläum 2017 und ja, vielleicht ist er damals immer schon vorbeigelaufen und hat den guten Geist rübergeworfen über den Platz. Ja, genau.
Wahnsinn, also ich bin wirklich angetan von dieser Initiative, ein Schlösschen, was es da schlummert, mit mehreren Menschen zu sagen, so, und das packen wir jetzt an und dann machen wir jetzt was
Ja.
draus. Und mich erinnert es immer wirklich an diese Idee, dass ich sage, eine Vision ist größer als ich selbst. Es hat selten was mit einem Ego zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man miteinander was erschafft und dass die Menschen, die dann zusammenkommen, wohl dieselben Wertebasis haben. Das muss schon stimmen, sonst wird es schwierig. Aber oben drüber hoffentlich so bunt und unterschiedlich sind, wie es geht, um eben diese Ideen und diese Kreativität zusammenbringen. Wie ist das bei euch?
Ja, wir haben gesagt, wir sind weltoffen, wir respektieren die menschliche Vielfalt und gehen respektvoll miteinander um. Das sind jetzt so starke Worte, die natürlich auch mit Leben gefüllt werden müssen. Und da klar, wir haben auch manchmal mit Leuten dann, wo wir sagen mussten, passt das noch, funktioniert das noch? Oder die haben es selber gemerkt, weil manchmal kommen ja auch Menschen, die in einem Verein oder in einer gemeinnützigen Genossenschaft vielleicht auch ihre Einsamkeit überwinden wollen, aber auch ihre Sorgen mitbringen, die wir versuchen gemeinschaftlich zu beheben, kann man nicht sagen, aber zumindest anzuerkennen. Aber wenn man eben merkt, dass das zu Lasten der ganzen Gemeinschaft geht oder derjenige eben sich nicht einfügen kann, dann gab es halt auch schon Fälle, wo Leute wieder gegangen sind. Das ist einfach so, aber das ist auch ganz normal. Ich denke aber, die da sind, ziehen schon am selben Strang, wollen dasselbe, nämlich ein Begegnungshaus für alle, die da gerne hinkommen wollen. Wo wir auch sehr viel Wert legen, ist halt diese Interkulturalität und auch die Interreligiosität. Also sprich, bei uns treffen sich eben alle Religionen machen gemeinsame Feste zum Teil. Und wir haben dennoch so einen Neutralitätsstatus, wo wir gesagt haben, wir lassen uns jetzt nicht von einer oder von einer anderen Partei irgendwie vor den Karren sperren, sondern wir sind eine Insel, sozusagen die Schweiz in der Halle.
Genau. In der Tat eine Insel, die Gutes tut. Ja. Und in deinem Brief hast du mir auch geschrieben, dass sowas entstanden ist wie eine Schule des Lebens.
Ja.
Was heißt das genau?
Also wir hatten zum Anfang hatten wir vom Arbeitsamt auch Menschen geschickt bekommen, die erstmal wieder sozusagen nach langer Arbeitslosigkeit lernen sollten, wie das ist, wenn man früh irgendwo hingeht und einen Job macht. Mhm. Und die durften jetzt nichts am Baugewerbe direkt machen, aber die konnten bei den Projekten mithelfen, beim Kinder- und Umweltprojekt, konnten einen Naturlehrpfad anlegen, solche Geschichten. Und da hatten wir schon gemerkt, dass für manche das ja eine große Herausforderung ist nach 20, 30 Jahren Arbeitslosigkeit, aber für viele aber auch eine Chance sozusagen wieder ins Leben zu kommen. Und manche von denen sind auch dann Vereinsmitglied geworden oder haben sogar einen dauerhaften Job bei uns gefunden. Und das meine ich mit Schule des Lebens. Oder wir haben ehrenamtliche Vorstände, die eben durch unterschiedlichste Umstände dann irgendwann mal in die Privatinsolvenz gegangen sind, dann Haus weg, Familie weg, dann erstmal isoliert und dann fanden sie wieder über diese Tätigkeit ganz langsam wieder ins Leben zurück und sind jetzt wieder voll fit und das ist so aus unserer Sicht so eine Art Schule des Lebens, dass man also sozusagen mit den anderen hilft, wieder seine Werte zu finden.
Sehr schöner Auftrag, also auch das ist eben wieder weg vom Ego hin zum Miteinander und das brauchen wir gerade in diesen Zeiten, wo es schnelllebig ist oder uns ständig irgendwelche unvorhersehbaren Katastrophen erreichen, von denen wir bis gestern noch nichts wussten.
Ja. Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ja nicht immer bloß geradeaus gegangen ist mit dem Peisnitzhaus, sondern dass natürlich mit Euphorie und Freude und der Vision dahinter, da macht man eine Begegnungsstätte draus, wo viele sich glücklich fühlen. Was waren so die größten Hürden, die ihr nehmen durftet und wie ist es gelungen?
Ja, die Anfangszeit war schon damit, waren wir damit beschäftigt, erstmal Vertrauen auch in der Stadtverwaltung zu finden. Es ist ja doch eine große Stadthalle, doch relativ große Stadt mit vielen, vielen Herausforderungen und Geld wird überall gebraucht und wir haben auch Gott sei Dank viele alte Häuser, also es ist, Halle hat ganz viele alte Bauten von der Renaissance über Barock und die halt alle saniert werden wollten, auch gerade nach der Wendezeit. Und sind aber auch viele Hallenser sozusagen weggezogen. Und jetzt war so ein Haus, was eigentlich nicht so eine Not, also es war ja keine Schule oder irgendwas, was jetzt ganz schnell repariert werden musste, sodass man schon erstmal Überzeugungsarbeit leisten musste, sozusagen die Stadträte und oder die Bevölkerung überhaupt, warum das jetzt notwendig ist. Und und dann hatten wir auch mal ein Hochwasser, das uns natürlich schon erstmal vor ganz große Fragen gestellt hat, wollen wir das, geht das und wie, aber da haben wir gemerkt, dass alle hinter uns standen und dass wir gemeinsam das verbunden haben. Mhm. Das war schon auch eine große Aufgabe. Muss man aber immer wieder sagen, das Haus selber ist so gebaut, dass es Hochwasser ab kann. Nur waren wir halt noch nicht in dem Haupthaus, sondern nur in den Nebengebäuden, sodass wir die dann nochmal wieder aufbauen mussten.
Und die konnten nicht ab.
Genau.
Was hat euch geholfen, da so zusammenzustehen und nicht hinzuschmeißen und zu sagen, wisst ihr was? Das ist alles Ehrenamt.
Mhm. Naja, es war schon so eine traumatische Erfahrung damals, als das immer höher kam und immer höher kam und wir dann sozusagen wirklich das Schiff verlassen mussten, die Insel verlassen mussten. Und ich dann auch mit meinen Kollegen da im Café saß und überlegt habe, naja, sollen wir das jetzt aufgeben oder sollen wir vielleicht nochmal nachdenken? Und dann in dem Moment, als wir wirklich so ratlos waren, kam dann der Anruf von zwei Kellnern, die bei uns beschäftigt sind, die da gerade mit dem Boot hingefahren sind und haben noch die letzte Kaffeemaschine gerettet. Und die waren dann sozusagen die Initialzündung, wo wir gesagt haben, wenn die das jetzt machen, dann müssen wir ja mitmachen. Und so waren wir wieder alle zusammen und haben dann eben
Ja, manchmal braucht es die Eigeninitiative von Menschen, gell, damit wieder was vorwärts geht. Was ist so das schönste Ereignis, wo dir so das Herz aufgeht in all dieser Zeit, wenn du darüber nachdenkst?
Naja, das war schon so, glaube ich, die Inbetriebnahme der ersten Etage. Also eine Etage ist schon komplett fertig. Und dass da ganz viele eben auch gesagt haben, wir hatten das ja nie gedacht und wir dachten ja eher wieder so ein paar Spinner, die was angehen. Und ja, manchmal muss man eben auch spinnen und dann sich nicht abbringen lassen. Das war so, wo ich dachte, ja, genau, wir sind am rechten Ort und wir machen das Richtige.
Wahnsinn. Muss ich mir das jetzt so vorstellen, Roland, dass du so eine Art Geschäftsführer dann bist von dem Ganzen und eine Mannschaft hast, die das Ganze am Rennen hält und dass ihr euch miteinander überlegt, was machen wir für Aktionen, welche Kulturgeschichten machen wir, etc. Kann ich mir das so vorstellen, eigentlich wie ein Unternehmen?
Ist wir haben immer gesagt, es ist ein soziales Unternehmen, weil es gibt natürlich den Verein, wo alle ehrenamtlich arbeiten, wo ich Vorstandsvorsitzender bin. Dann gibt es aber noch die Genossenschaft, die sich wieder um die Einwerbung von den Sanierungsgeldern kümmert. Da bin ich Vorstand und auch sozusagen verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und für das Personal. Klar, und Wirtschaftsbetrieb, der eben aus der Gastronomie besteht, aber eben aus Catering und soll ja noch eine Herberge auch mit rein. Also schon, wo wir jetzt bei 20 Festangestellten sind, das werden wir bestimmt noch mal 10 mehr. Und im Sommer dann noch mal ganz viele studentische Hilfskräfte, die auch bei uns dann Geld verdienen. Das ist schon ein kleiner Betrieb
Ah ja,
sozusagen, der dann eben,
absolut,
genau.
absolut.
Und das genau wie bei allen anderen Firmen gibt es da die Struktur, montags Arbeitsbesprechungen und Dienstag die Runde, da die Baurunde und dort die Vereinsrunde. Und ja, muss gucken, dass man halt sozusagen immer wieder konstruktiv alle mitnimmt und alle motiviert, animiert. Wir haben auch gerade das Thema agile Teams sozusagen, also selbstorganisierende Teams, was klar auch erstmal eine Herausforderung ist. Manche finden das richtig toll, manche brauchen da noch ein bisschen länger, um damit
Was habt ihr da
klarzukommen.
umgestellt? Wie muss ich mir das vorstellen? Von wo nach wo ist die Veränderung?
Na, es gab war so, dass der Wirtschaftsbetrieb direkt am Verein hing sozusagen und jetzt sind wir dabei, dass dieses Gastro-Team ein agiles, also ein selbstorganisiertes Team wird und vielleicht sogar noch mal in eine eigene Genossenschaft, in eine eigene Mitarbeitergenossenschaft mündet und natürlich dann mit den anderen Organisationen eng zusammenarbeitet, weil der Verein betreibt die Kinder- und Jugend, also Kinder- und Umweltprojekte und die Kultur. Programme und die Genossenschaft kümmert sich um die finanziellen Ressourcen, um die Vermietung an die anderen Bereiche und natürlich auch um die Öffentlichkeitsarbeit und all diese Dinge. Und so hätten wir dann so ein Dreigestirn oder Dreigespann: Wirtschaftseinheit, eine gemeinnützige und eine Verwaltungs- und Vermietungsorganisation.
Okay. Und
Genau.
das heißt jetzt für gerade das Gastro-Team, dass es da jetzt nicht mehr unbedingt einen gibt, der sagt, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das, muss ich mir das so vorstellen, sondern dass die jetzt hergehen und sagen, okay, das ist so der Dienstplan, jetzt schaue ich mal, wo werde ich gebraucht?
Naja, es ist schon so, dass es gibt natürlich dort Experten des Alltags, also die natürlich Fachkräfte am Tresen sind im Service, die wissen natürlich am besten, wo muss jetzt der Tresen, wie muss der aufgebaut werden. Das kann jetzt nicht die Küchenhilfe machen. Und der Chefkoch weiß natürlich am besten, wie die Kalkulation für Catering-Angebote ist. Und das wird dann jetzt nicht, was weiß ich, der Hausmeister machen. Und so hat jeder so seinen Fachbereich. Und sie treffen sich regelmäßig zum Frühstücksparlament sozusagen, wo sie halt gemeinschaftlich dann auch überlegen, wer kann jetzt noch besser mit seinen Fähigkeiten mit beitragen. Aber es gibt auch einen Gastrochef, der natürlich das Ganze zusammenhält, den Rahmen gibt. Oder wir als Vorstände schon den großen Rahmen, das ist das Budget, das können wir dafür ausgeben und so viele Stellen haben wir frei und so viel können wir besetzen. Also so ein Rahmen braucht schon. Da haben wir schon gemerkt, da ist das Team manchmal dann überfordert, kann es jetzt selber sagen, wann geöffnet wird, weil natürlich kann ein Team sich manches auch schönreden oder ja, oder ja, schön reden oder hat manchmal den Überblick nicht. Insofern muss eben jeder so seinen Platz finden.
Okay, also das ist jetzt ein Stück weit die Herausforderung, dass man den Rahmen größer macht und zu sagen, in den Planken, da könnt ihr jetzt frei entscheiden oder euch neu finden, wie auch immer. Und ja, der ein oder andere begrüßt das, weil er vom Typ her so ein freiheitsliebender Typ ist und der andere ist mehr für die Sicherheit, von der Sicherheit und der will genau wissen, ich bin von da bis da bin ich da und dann darf ich gehen und alles ist gut.
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber die Chance, die daraus entsteht, dass natürlich viel mehr mitdenken und nicht Dienst nach Vorschrift, sondern wirklich zu sagen, ach Mensch, warum steht denn die Kaffeemaschine da, warum nicht da, das ist, bringt doch viel, viel mehr. Das ist natürlich die große Chance, dass da auch mehr Effektivität, mehr, ja, auch
spürst
mehr
du Freude. Das schon?
Ja, ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Ja. Das fängt, glaube ich, mit dem Krankenstand an, dass Leute halt einfach auch dann mehr dabei sind, weil sie sich wohlfühlen. Ich glaube, da sind noch einige Möglichkeiten.
Ja, schön. Roland, jetzt vielleicht eine ganz persönliche Frage. Hättest du dir das gedacht, als du gestartet hast mit diesem Peisnitzhaus? Ich meine, da warst du ja noch als Moderator unterwegs, noch als Journalist unterwegs. In der Hauptsache, das machst du ja heute immer noch. Und hast ja unfassbar viel Buntes auch gemacht, dass du Chef dieses Hauses wirst.
Naja, zum Anfang war ich, glaube ich, eher so der Öffentlichkeitsarbeiter, weil der erstmal die Idee nach außen bringen wollte. Und aber ich habe dann schnell gemerkt, ja, das ist vielleicht doch auch eine schöne Chance da, noch mehr zu machen. Manchmal, ja, wenn ich zurückblicke, denke ich, na, Mann, wie kam es dazu überhaupt? Ja, genau, richtig.
Mhm. Ja.
Aber ich glaube, das Haus stand immer unter einem guten Stern und mit dieser mit diesem Grundvertrauen kann man, glaube ich, auch viel erreichen, wenn man sozusagen das auch in den anderen, in den Menschen sieht. Also, dass man nicht immer, wie das ja oft leider so manchmal in Wirtschaftsnachrichten zu lesen ist, dass der wieder mit dem nicht kann, weil da Sorgen bestehen, dass der das nicht richtig gemacht hat oder wie auch immer. Also dieses Grundvertrauen in den Menschen, glaube das, ja, das habe ich auch gelernt, dass das natürlich viel, viel hilfreicher ist, als vom Defizit auszugehen und zu sagen, was kann der alles nicht, sondern wir sagen immer Stärken und die anderen Sachen lösen sich dann von selber auf.
Also wo sind die Potenziale des Einzelnen und mit denen? Ich kann mir das schon vorstellen, also gerade wenn auch Menschen kommen, die eben nicht geküsst vom Leben sind, sondern eben viel Arbeitslosigkeit oder Drogen oder whatever, was uns Menschen halt hin und wieder unfreiwillig begegnet. Und dann zurück ins Leben zu finden, da wird man auch toleranter, oder?
Ja, aber wiederum braucht es auch diese Grenzen. Ja. Das haben wir auch gemerkt. Also ohne den Rahmen, ohne die Werte, die gemeinsam, ist man da auch schnell der Beliebigkeit und das im schlimmsten Fall, ja, entsteht dann so eine Beliebigkeit, die demotiviert.
Ja, das sprichst man nicht sehr aus dem Herzen, weil das ist ja auch für jedes Unternehmen und für jeden Menschen einfach wichtig, kenne deine Werte, weiß, für was du stehst und für was dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und wenn das von der Basis her steht, haben wir ja vorher schon ganz kurz drüber gesprochen, dann glaube ich, ist oben drüber ganz viel möglich. Ich war ja auch lange Jahre Unternehmerin und das war für mich schon was zum Lernen. Also auch zu sagen, wenn wir diese Spielregeln, die da aus dem Inneren kommen, also nicht da nur außen hingepindelt sind, ne, sondern die da aus dem Inneren kommen, wo ich dann feststelle, damit komme ich nicht zurecht, wenn die mal ausgesprochen sind, dann geht es allen besser und es wird leichter.
So ist es, ja.
Ja. Wie sehr bist du eigentlich als Autor und Journalist heute immer noch tätig? Hast du überhaupt noch Zeit dafür?
Ja, die nehme ich mir gerade wieder. Gerade das ist der Vorteil von den selbstorganisierenden Teams, dass man natürlich, die Anfangszeit waren wir für alles zuständig. Also für jedes Einstellungsgespräch braucht es Zeit, für jeden Budgetplan. Und das ist jetzt in den Teams und das ist schon eine Erleichterung. Und das heißt, ich kann mich wieder um neue Buchprojekte kümmern und da bin ich auch dabei. das ist natürlich auch spannend, weil auf der einen Seite die betriebswirtschaftliche Arbeit und das menschenführende Element und dann gibt es wieder diese Autorenschaft, was ich auch sehr liebe, dieses Zweigleisige.
Also jetzt darf es wieder sein, sich zurückzuziehen, genau, mal mit sich alleine zu sein, mal über ein Thema nachzudenken.
Richtig, auf eine andere Insel mal fahren.
Auf eine andere Insel mal fahren.
Genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Was glaubst du, wie wichtig ist es eigentlich, ein Bild von der Zukunft zu haben? Also sowohl für einen selber als eben auch für ein Unternehmen, das man begleitet.
Naja, ich denke schon, dass, wie wir es eingangs sagten, viele fangen so an, dass sie erstmal versuchen, Irrtum probieren. Und das beim Buchschreiben genauso. Diese Zeit hatte ich auch mal vor vielen Jahren, dass ich geschrieben habe, dann habe ich gedacht, ach, das ist ja alles Mist und habe dann wieder von vorne angefangen. Da war viel Zeit vergangen. Besser wäre es gewesen, ich hätte mich wie so ein Architekt hingesetzt und hätte mir erstmal einen Plan gemacht, was soll denn da überhaupt rein und was sind denn die Hauptkapitel und so ist es, denke ich, mit einem Betrieb oder mit einer Firma genauso. Wenn ich muss erstmal schauen, was braucht es überhaupt, welche Produkte habe ich, wen kann ich damit ansprechen, und da erklärt sich ja schon vieles von selbst, dass manches dann gar nicht geht. Also mehr Zeit in der Vorbereitung, in der Planung erspart dann später viel Mühsal, das nochmal zu machen.
Ja, das heißt, so schön verdoppelt die Vorbereitung und halbiere die Durchführung. Ja. Also es macht sehr viel Sinn, sich einfach Gedanken zu machen, wo will ich hin?
Richtig.
Ja, was will ich eigentlich damit? Und das hast du ja sehr schön auch mit dem Peisnitzhaus gesagt, eben ein Ort der Begegnung. Mhm. Und das hört ja nie auf. Ne?
Ja,
so genau.
Ist es. Ja, ja.
Mhm. Sag mir, gibt es etwas, was dich immer wieder inspiriert hat oder immer noch tut?
Naja, das sind schon so Spaziergänge in der Natur sozusagen, also ich sag mal im Gehen, also in Bewegung kommen selber, die Gedanken kommen mit, die gehen
nicht
mit.
Nur die Füße, ne, sondern
genau,
auch der Kopf kommt in Bewegung.
Ja, genau. Und auch mal bewusst andere Gegenden aufsuchen, mal schauen, wie ticken andere Menschen, wie sind andere Kulturen, das ist schon immer wieder eine Anregung für mich. Bücher. Ganz viel auch eintauchen in andere Denkweisen. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache.
Gibt es irgendein wichtigstes Buch für dich? Oder ein, zwei, drei?
Ja.
Die dich sehr begleitet oder inspiriert haben?
Also mich hat mal Momo sehr interessiert, sozusagen. Mit Philosophie habe ich mich viele Jahre beschäftigt. Überhaupt die Philosophen. Also Epikur oder wie sie alle heißen, die haben mich schon sehr immer inspiriert. Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht so ein Lieblingsbuch, wo man sagt, das ist es und die anderen nicht, sondern es ist diese Vielfalt.
Ja, naja, manchmal hat man sowas, also ich habe eins, also kein Lieblingsbuch, aber eins, wo ich sagen würde, das hat mir doch einen anderen Blick auf die Welt geschenkt. Und das war damals das Lola-Prinzip, das mir da begegnet ist. Und ich dachte, wow, Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, mit dem Buch wahnsinnig viel verstanden damals, was ich vorher nicht so wusste. Und das, hast du für dich irgendwie noch so ein Ritual installiert, was dich so täglich irgendwie frisch hält und am Dranbleiben hält, dass du in guten Mut quasi jeden Tag starten kannst?
Also ich versuche immer jeden Tag ein bisschen Yoga zu machen, so am Morgen. Und manchmal ist es mir auch nicht gelungen, weil ich dann schon so in Hektik oder irgendeinen Anruf und man muss dann schnell irgendwo hin oder Termin. Aber wenn es irgendwie gelingt, dann versuche ich das einzuhalten, jeden Morgen. So meine Viertelstunde. Und ich glaube, das tut mir gut.
Ja, ja. Ich glaube, das täte wirklich jedem gut, so ein Morgenritual zu haben, um nicht sofort in diesen Tag zu stolpern, sondern es ein wenig für sich einzurichten.
Ja. Also eine Zeit lang habe ich auch diese Morgenspaziergänge sehr genossen, sozusagen den eigenen Schweinehund ausführen, von der Leine lassen und auch einfach den Kopf klar zu bekommen oder schon so... einfach auch mal loszulassen. Ich glaube, das ist ja auch Bewegung. Man, man sagt ja auch mal den Standpunkt wechseln. Das ist ja, ja in dem Fall, ja. Das bringt schon viel Klarheit.
Ja. Ja, da kommen wir jetzt schon Richtung Ende. Sag mal, wenn du so an unsere Gesellschaft denkst und gerade vielleicht auch ein bisschen philosophisch oder gesellschaftskritisch drauf schaust, was ist es denn, was wir als Gesellschaft in Zukunft brauchen?
Ja, ich glaube schon, dass das Nachdenken über das, wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir miteinander umgehen, dass das schon einen wichtigen Platz einnehmen sollte. Also sozusagen schon mal wirklich alte Gewohnheiten zu hinterfragen, ob das so, wie wir jetzt gerade miteinander umgehen, ob das wirklich hilfreich ist oder ob man eher wirklich nochmal überlegt, ist es das, was wir gerade machen? Oder zeigt uns vielleicht die Natur, dass es anders gehen soll? Ich habe jetzt auch keine fertige Lösung hier, aber ich glaube, dass erstmal darüber reden und nicht gleich, das wäre, glaube ich, auch noch eine wichtige Sache, dass man Leute nicht in Schubladen steckt. Die sind bei der CSU, die bei der CDU, die bei der FDP. Und so dieses, wir müssen jetzt unserer Schublade gerecht werden und dürfen mit der anderen Schublade nicht reden. Oder das würde ich mir wünschen, mehr konstruktive Kommunikation und auch ruhig mal das Zulassen von Kritik, aber eben nicht nur das Ganze sozusagen bekämpfen wollen oder also schon versuchen, die Menschen zu verstehen, aber eben auch zu sagen, das sind unsere Werte und dazu stehen wir und versuchen, die Menschen mitzunehmen.
Ja. Also das heißt durchaus auch eine gesunde Streitkultur zu haben. Also früher hat es geheißen, in politischen Debatten, da wurde wirklich noch debattiert und jetzt ist das alles Schaulauf. Und in Unternehmen sage ich das auch gern, streiten für die beste Lösung. Also nicht einfach Kopf einziehen und sagen, ach, hat der Chef gesagt, ist wurscht. Hauptsache ich komme da irgendwie wieder raus. Das finde ich zwar überhaupt nicht. Und wenn ich dann in mein Team gehe, sage ich, boah, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Sondern dabei zu bleiben und für die beste Lösung zu streiten.
So kann man sagen, ja. Ja.
Ja. Oder einzutreten.
Richtig. Ja, ich habe mal so irgendwo aufgeschrieben, das ist ja, man spricht ja oft von den Leidensbrüdern, ne? Leidensbrüdern und Schwestern, damit wir hier auch den Gender, der Genderreihe gerecht werden. Ja. Und ich denke, es bräuchte mehr Freudenbrüder und Freudenschwestern sozusagen, die also wirklich Freude miteinander haben, also Freude in der Kommunikation, Freude und auch wirklich mal sagen, was ihnen gut getan hat oder gut gefallen hat und nicht nur dieses immer, was funktioniert alles nicht. Denn wir wissen immer ganz viele Menschen wissen, wie es nicht geht. Wenn man fragt, wie würde es denn besser gehen, dann kommt so ein großes A und O.
Ja. Genau. Ja, das würde ich mir auch total wünschen, sich mehr an dem zu orientieren, welche Chancen in einer Sache stecken. Als nur immer auf die Risiken zu schauen oder auf das, was eben nicht gut geht. Und ich nenne das sehr gerne die Faszination des Problems.
Ja.
Die Problemfaszination, dass man sich dann also so fokussiert auf das, was jetzt alles nicht geht und dann möglicherweise noch in das Drama der Analyse einsteigt. Und die Problematik ist ja, dass man immer einen Schuldigen sucht.
Ja, ja.
Und irgendeiner war es. Wer war es denn? Genau. Also ich nicht, ne? Vielleicht du. Und das ist sehr bedauerlich. Da geht ganz viel Kraft verloren, da geht ganz viel Energie verloren und von daher bin ich da sehr bei dir. Also wie hast du das genannt? Freudensgenossen?
Freudenbrüder.
Freudenbrüder.
Also statt Leidensbrüder, sondern Freudenbrüder. Oder?
Und, ja, genau. Ja, also meine Damen und Herren, das wäre was, oder? Freudensbrüder und Schwestern zu suchen und mit denen eine Gemeinschaft zu bilden, dann geht auch was. Dann geht auch was vorwärts. So, ich komme so ein bisschen zum Ende und ich würde gern, ich meine, du bist ein sehr lebenserfahrener Mensch, der viel aufgebaut hat mit dem Peisnitzhaus, vorher schon viel gemacht hat, beim MDR war, ein Lernspiel sogar mit designt hat, dass man sich anschauen kann. Wir werden das verlinken. Ist das noch aktiv? Ist das mittendrin?
Wir hoffen, dass das also bestimmt in 70, 80 Schulen ist es ja sozusagen aktiviert. Und inwieweit die, natürlich, das hängt immer von den Lehrern ab. Ne? Vielleicht ist es aber jetzt gerade jetzt eine Möglichkeit,
gerade jetzt, genau,
dass man wieder und da spielerisch mit Sprachen, mit anderen Kulturen sich beschäftigt. Ja,
ja, mhm, hat mir auch sehr gefallen. Mhm. Was sind denn so jetzt aus deiner Erfahrung heraus, sag ich mal, drei Zukunftstipps, die du meinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdest, mhm, oder magst?
Naja, ich glaube, der erste Tipp, also offen zu bleiben für neue Ideen, also wirklich auch zu hören, was die nachwachsende Generation so von sich gibt. Nicht ungeprüft, sondern, und die zweite Geschichte, denke ich schon, dass die Weisheit der Älteren, dass die schon auch nicht verkümmern darf, sondern dass am besten wäre, wenn beide, die Jungen auf die Alten und die Alten auf die Jungen hören würden. Also wie so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das wäre ganz gut. Und das Dritte, auch so eine Art Grundvertrauen. Vielleicht auch, wo jeder dran glaubt. Ne? Die einen glauben an Gott, die anderen an, was weiß ich, an die Wirtschaft. Das meine ich jetzt nicht damit, sondern
so ans Universum.
Ne? Genau, also sozusagen so eine spirituelle Kraft, dass die, wenn man da sich verbindet, dass man da, dass es vieles, vieles viel leichter gehen würde. Dass wenn die Menschen ein Stück ihr Ego manchmal doch hinterfragen sollten und sollten vielleicht mal fragen, was sollen sie eigentlich tun oder wo sollen sie hingehen? Und die einen, wie gesagt, hören auf ihr Unterbewusstsein oder die anderen eben auf die Engel oder auf Gott, wie auch immer. Ich glaube, das ist alles dasselbe. Mhm. Und dass, mhm, wenn da mehr die Verbindung herkäme, wäre auch weniger Angst und wäre mehr Grundvertrauen da. Das wäre so mein wichtigster Wunsch.
Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir warst und dass du bei mir den Weg auf dich genommen hast, bei mir auf dem Sofa-Talk zu sein. Also, jetzt rede ich gerade einen Schmarrn, aber hin und wieder passiert das auch.
Ja, ist gut.
Also bei mir in Erding zu sein, ich freue mich da sehr drüber und liebe Zukunftsbauer, dieses war wieder ein ganz wunderbarer Sofa-Talk. Also mehr Gottvertrauen würde ich es jetzt gerade mal nennen, wirklich, dass wir wissen so viel und wahrscheinlich ist es wichtig, gerade in Zeiten des Umbruchs, der Veränderung, des Destabilisierens, das wieder ins Leben zu lassen, sich Freundesbrüder und Schwestern zu suchen. Und ich wünsche eine ganz, ganz wunderbare Woche. Vielleicht ist ein Gedanke dabei, der wertvoll ist. Und große Ideen beginnen auch im Kleinen. Und ein Peisnitzhaus ist auch nicht entstanden beim ersten Schnick, aber nach 17 Jahren fast fertig und eine richtig tolle Sache. Also wenn du in Halle bist, mal auf die Insel gehen, also ich mache das garantiert, und mal einen Kaffee im Peisnitzhaus trinken. In diesem Sinne, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.